Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen euch jetzt nicht vom Podcast hören abbringen, aber vielleicht solltet ihr mehr lesen. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich habe eine Lesevergangenheit. Ich muss sagen, heute bin ich ganz schlecht geworden, wie die meisten jungen Leute. Nein, Entschuldigung, ich muss anders sagen. Wie die meisten jungen Leute auch, habe ich ganz viel Videokonsum mittlerweile und ganz viel Audiokonsum. Allerdings muss ich sagen, im Urlaub lese ich richtig noch was weg. Also bis zu 1 oder 0,8 Bücher am Tag, weil ich wirklich auch schnell lese. Früher habe ich nämlich immer und immer und immer zugelesen, Tag und Nacht. Das ist jetzt nicht mehr so. Und da habe ich einen Artikel gefunden, wo es hieß, dass das Gehirn sich verändert, wenn man viel liest. Ja, und da bin ich jetzt natürlich total gespannt. Du als wandelndes Lexikon, nicht nur der Medizingeschichte, sondern auch viele andere Themen. Du bist ja wahrscheinlich jemand, der immer noch wahnsinnig viel liest, oder?
Ja, aber ich lese natürlich nicht mehr so, wie ich früher gelesen habe. Also früher habe ich viel Romane gelesen und mittlerweile lese ich zwar immer noch viel, aber ich lese dann eben hauptsächlich Wissenschaftsbücher. Und das ist natürlich eine ganz andere Struktur, das ist eine ganz andere Satzlänge, das ist eine ganz andere Herausforderung der Fantasie, also eine viel geringere Herausforderung der Fantasie oder eben gar keine. Das ist schon anders, wenn du einen Leitfaden Neurologie liest in Auszügen als Jim Knopf und die wilde 13. Also da ist, glaube ich, schon mehr Fantasie gefordert.
Ich habe tatsächlich noch nie einen Leitfaden Neurologie gelesen, aber schon öfter Jim Knopf und die wilde 13. Letzteres zumindest war ein großartiges Erlebnis, kann ich immer nur bestätigen. Und ich bin ja generell eher so in der, ich sag mal, fantastischen Literatur, Science-Fiction-Literatur, ganz selten Fantasy, aber fantastische Literatur bin ich ja sehr viel unterwegs, sehr fantasieanregend. Und ich muss sagen, wenn ich dann mal die Muße mir, ich hätte natürlich auch so Zeit, aber wenn ich mal die Muße habe im Urlaub wirklich so mich ganz drauf zu stürzen, bin ich jedes Mal hinterher richtig glücklich und denke, so glücklich kann mich Video gucken selten machen. Warum tue ich es nicht öfter? Also vielleicht musst auch
das
du mal
ist gut,
wieder.
Das ist gut beschrieben und das, ja, ich kenne das Gefühl auch. Ich kenne es seltener als du, aber ich kenne das Gefühl auch. Ja, so glücklich kann mich Video eigentlich nicht machen. Selbst gute Filme vielleicht nicht.
Aha. Sehr selten auf jeden Fall, ja.
Ja, ja.
Genau. Und jetzt gab es aber einen, ich weiß gar nicht, einen Kollegen von dir, der eine Studie, eine, ich glaube, Metastudie oder zumindest eine Studie gemacht hat mit öffentlich verfügbaren Daten, was ja sehr spannend ist. Man fragt sich ja immer, Open-Source-Daten, wer braucht das? Zum Beispiel Leute, die solche Studien machen. Was ist rausgekommen?
Naja, also erstens muss ich jetzt selbstkritisch anmerken, ich habe die Studie nur gelesen, weil du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
Du, aber hast sie immerhin gelesen. Also,
so viel Anerkennung. Erkennung muss sein.
Du bist beeinflussbar von deinem Podcast-Partner, der nicht mal Mediziner ist. Das rechne ich dir hoch an.
Ja, genau, das ist für uns Ärzte eigentlich unwürdig, aber in diesem Fall machen wir eine Ausnahme. Nein, der Mann hat schlicht und einfach beobachtet, dass das Gehirn sich bei Leuten, die sehr viel lesen, verändert. Oder das Gehirn von Leuten, die wenig lesen, verändert. Aber jedenfalls, dass es Unterschiede gibt in den Gehirn von Leuten, die viel und wenig lesen. Also grundsätzlich ist es ja wenig überraschend, weil unser Gehirn ja reagiert auf Herausforderungen. Unser Gehirn ist ein unbeschriebenes Blatt oder eine Festplatte eben gerade nicht, ein wie auch immer das Ding im Computer heißt, wo gerechnet wird.
Ach, wenn ihr wissen wollt, wie das Gehirn ist, darüber haben wir doch auch schon Folgen gemacht.
Genau, aber jedenfalls ist das Ganze zunächst mal unbeschrieben und je nach Herausforderungen, Anforderungen verändert sich das natürlich. Und er hat einfach beobachtet, dass es im Temporallappen links, und das ist sozusagen unser Bereich, wo wir eben auch Sprache produzieren und Sprache verstehen und Begrifflichkeiten und so weiter, dass es dort zwei Bereiche gibt, der Temporallappen ist groß, zwei Bereiche gibt, die schlicht und einfach größer sind, die anders, erkennbar anders sind als bei Leuten, die sehr wenig lesen. Und eine ähnliche Beobachtung, da geht es ja nicht um die Dicke, sondern um die Größe, bla bla, ist aber egal, hat er auch gemacht im sogenannten auditorischen Kortex, dem Hörzentrum. Und da würde man jetzt im ersten Moment sagen, wieso, das ist doch Quatsch, weil beim Lesen höre ich ja eben gerade nicht. Also beim Film würde ich ja hören.
Ich würde denken, aha, ist das auch bei den Leuten, die behaupten, sie würden lesen, ohne eine innere Stimme zu hören? So?
Ja, weil genau, das ist, genau. Ja, das ist nämlich genau der springende Punkt. Ich kann nicht lesen, ohne mir sozusagen vorzulesen. Und vorlesen heißt jetzt nicht laut vorlesen, sondern leise vorlesen. Also ich kann quasi meine eigene Stimme hören, wenn ich was lese. Ich kann interessanterweise übrigens auch, wenn ich etwas lese von jemand anders unter Umständen, also eine E-Mail oder so,
Stimme, du kennst.
Von jemand, ja, dessen Stimme oder deren Stimme mir sehr vertraut ist, dann höre ich beim Lesen, eigentlich lese ich das mit ihrer oder seiner Stimme.
Ja. Ja.
Und wie auch immer, aber jedenfalls ist erkennbar, es ist nicht so absurd, wie man jetzt im ersten Moment denken könnte, zur Kenntnis zu nehmen, dass das Hörzentrum beim Lesen offensichtlich involviert ist und sich auch verändert, also wächst, größer wird, leistungsfähiger.
Das ist ganz spannend, wobei es ja Leute gibt, die die Schnelllesetechniken unterrichten, die sagen, man kann nur so richtig schnell werden, wenn man auf einmal nicht mehr sich das vorliest mit einer inneren Stimme, sondern eher so Muster in Blöcken erkennt. Und ich muss sagen, wenn ich so etwas querlese, zum Beispiel nur, weil ich für den Podcast oder die Sendung recherchiere und ich habe ganz wenig Zeit, dann habe ich eine etwas andere Technik. Also dann ist es in der Tat so, dass nicht der gesamte Satz, aber in doppelter Geschwindigkeit vorgelesen wird. Ich muss aber auch sagen, man nimmt dann nur ein paar Elemente auf und die, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, die Halbwertszeit des Wissens, was ich so aufnehme, ist geringer. Also wenn ich etwas lese, zumal wenn ich mir vielleicht Zeit lasse. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn man Bücher hat und es ist so spannend, dass man wissen will, wie es weitergeht. Ich muss mich dann selber verlangsamen, weil ich sonst eben da durchrausche und dann ist es für mich selber nicht mehr schön. Also ich finde meine eigene innere Vorlesestimme dann zu schnell und atme dann manchmal durch und blättere ein paar Seiten zurück und sage, jetzt lesen wir das in einer dem Werk gebotenen Geschwindigkeit.
Ja, und was du jetzt im letzten Nebensatz noch erwähnt hast, es macht dann auch einfach Spaß. Denn das Diagonallesen, um daraus Informationen zu extrahieren, zeiteffizient Informationen rauszusaugen, spaßig ist das nicht. Spaß macht es, wenn du dich, ich habe einen zum 40. Geburtstag, also vor ungefähr 5 Jahren, von meinen Eltern so einen richtigen klassischen Lehnsessel geschenkt bekommen. Also ein ganz schönes Teil, so ein englischer Clubsessel.
Wo man eigentlich auch so eine Pfeife braucht, wenn man drin sitzt.
Naja, ich komme ohne Pfeife, aber nicht ohne Weinglas aus in dem Sessel. Und dann eben bitteschön ein Buch lesen, das in sich Spaß macht, in einer Lesegeschwindigkeit, die Spaß macht und dann eben mit einer Stimme seiner Wahl. Nein, also wenn ich fremde Texte lese, dann höre ich schon eher meine eigene Stimme. Die fremden Stimmen höre ich dann, wenn ich die Person kenne, die es geschrieben, wie auch immer.
Da gibt es eine nette kleine Anekdote, wie ich finde, über den lustigsten Autoren Deutschlands oder zumindest, man kann jetzt drüber streiten, aber ich sag mal, in Top 5 ist er auf jeden Fall Horst Evers, der großartige Lesebühnenautor, den ich zu meinen Freunden zählen darf und den ich mal irgendwann über ein, zwei kleine Geschichten, die er online veröffentlicht hatte, ja auch dafür gewonnen habe, in meiner Radiosendung jetzt regelmäßig eine Geschichte zum Besten zu geben. Und es ist so, dass ich also diese Geschichte gelesen habe, ohne ihn zu kennen. Also ich kannte ihn nicht von der Lesebühne. Und ich habe sie in meiner Sprecherstimme sozusagen gelesen, vorgelesen, innerlich gelesen. Und als ich dann das erste Mal ihn gehört habe auf CD, da habe ich gedacht, so kann man doch die Geschichten nicht lesen. Wie liest der denn diese Geschichten? Also, das kann ja wohl gar nicht sein und so weiter. Und heute ist es so, dass ich nicht nur seine Art zu lesen absolut fantastisch finde, sondern dass ich natürlich jedes Mal, wenn ich auch nur eine Zeile von ihm lese, die in seiner Stimme höre. Ich kann das gar nicht anders. Also meine innere Horst Evers Vorlesestimme ist, die schläft nie sozusagen. Das finde ich interessant, wie sich das bei mir verändert hat. Aber auch erst, als ich ihn kennengelernt habe und live gesehen habe, dann war es verwandelt auf einmal.
Ja, und ich habe ihn ja auch mal kennengelernt auf einer Feier, die zufällig dein Geburtstag war.
Habt ihr euch nicht vorher schon mal in einer Sonderradiosendung
kennengelernt? Haben wir. In der Radiosendung hat er mich ja, das war ja fürchterlich, da hat er mir das Siezen gestohlen. Ich liebe eine gepflegte Distanz, auch in Radiosendungen, auch zu euch. Mhm. Und das ist in seinem Kopf gar nicht vorgesehen, dass es möglich ist, so zu handeln. Ja. Da hat er mich geduzt und ich kam aus der Nummer nicht raus und seither duzen wir uns. Was ehrlich gesagt ja nun auch keine Tragödie ist, sondern...
Ja, ich finde es ganz schön schlimm, aber...
Ja, ne?
Aber...
Wir leiden beide, aber hey, wir leiden beide jeden Sonntag neu, ist keine Frage, sehe ich ja auch so, aber das war so. Und bei ihm ist das so, ich fand es komisch, seine Stimme zu hören... Wenn er keine Geschichten vorliest, also wenn er mit dir redet, hat er immer noch dieselbe Stimme. Und das fand ich ein bisschen irritierend, weil ich irgendwie gedacht habe, diese sehr ausgeprägte, nicht ausgeprägte, aber diese sehr spezifische Vorlesetonalität, Melodie, Satzmelodie, dass die auch im Garten bei einem Glas Wein noch so ist, das fand ich überraschend.
Naja, das finde ich lustig. Man nähert sich ja von beiden Seiten an, würde ich sagen. Also ich kenne das ja nun auch, also als jemand, der ewig schon Radio macht und so weiter. Also es gibt beide Irritationen, wenn sie sich mit mir privat unterhalten. Es gibt die Irritation, dass ich ja genau klinge wie im Radio, aber es gibt auch die Irritation, dass ich ganz anders klinge als im Radio. Und das ist natürlich ein ganz interessantes Phänomen. Aber ich glaube tatsächlich, dass man, wenn man viel spricht, natürlich nimmt man auch ein bisschen was von dem Duktus oder die Art, die Stimme zu kontrollieren, die man in der Öffentlichkeit sozusagen sich draufbringt oder womit man sich wohlfühlt, die übernimmt man natürlich auch ein bisschen ins Privatleben.
Ja, natürlich. Klar.
Und die Persönlichkeit schillert ja auch immer durch. Also selbst, hast du ja gesagt, du siehst gerne, versuchst ja auch nun wirklich dein Innerstes hier im Podcast total zurückzuhalten, aber es dringt immer wieder durch.
Ja, aber nur so kleine Schlaglichter. Nur wenn ich völlig außer Kontrolle gerate. Also im Normalfall ist das einfach nicht der Fall. Natürlich nicht.
Was entnehmen wir dieser großartigen Studie? Nur, dass eben das, was womit das Gehirn sich beschäftigt, wächst? Oder können wir andere Rückschlüsse ziehen? Weiß man das von der Entwicklung bestimmter Gehirnteile, ist es irgendwann zu spät? Also ich habe einige Kinder, die zwar Hörbücher hören, aber nie richtig selber viel gelesen haben. Werden die nie die Chance haben? Oder ist das etwas, was man aus zumindest dieser Studie nicht rauslesen
kann? Nö, kann man aus dieser Studie wohl nicht rauslesen. Aber grundsätzlich ist Grund zum Optimismus dahingehend nämlich, dass wir wissen, dass sich das Gehirn auch im höheren Alter verändern kann. Mhm. Grundsätzlich ist Grund zum Pessimismus, weil ich weiß gar nicht, ob es so eindeutig ist. Man sagt ja, dass die junge Generation gar nicht mehr liest oder sehr wenig liest.
Es gibt deutlich weniger, die viel lesen. So muss man sagen, das ist erwiesen. Okay. Also jeder liest natürlich mal ein bisschen und die lesen ja auch irgendwie, keine Ahnung, Online-Ratgeber oder sonst was. Aber so Leute, die sagen, ich bin ein Leser, ich lese gern, ich wünsche mir Bücher, ich kaufe mir Bücher, die lese ich auch ganz durch. Da muss man sagen, das nimmt seit Jahren ab, aber was nicht abnimmt, ist die Menge dessen, was gelesen wird von Leuten, die sich als Leser empfinden, sozusagen. Es gibt immer noch die Leseratten. Es gibt die sogenannten Long Attention Spanner, die LASPs nennt man die in Amerika und England, die also grundsätzlich Dinge lieben, mit denen sie sich lange beschäftigen können. Das können Bücher, muss nicht, aber es können eben auch Bücher sein. Und die lesen dann eben auch viel. Und die haben auch kein Problem mit einem 900 Seiten Harry Potter Teil oder so. Da freuen die sich richtig drauf.
Genau. Und ich meine, diese Harry Potter Manie, ich meine, das war ja schon beeindruckend, weil die Bücher sind immer mit Verlaub dick, also so richtig dick. Und die wurden ja verschlungen in einem, das war ja beeindruckend. Und ich habe einige Kinder oder Jugendliche im Bekanntenkreis, die also schon als Kinder unfassbare Mengen zu sich genommen haben. Und also wirklich, wirklich riesige Mengen gelesen haben, solange nicht unbedingt intelligent. Aber jedenfalls Romane und lange Romane. Schon eindrucksvoll.
Ja. Also das gibt es schon. Also mein großer Sohn zum Beispiel, dessen linker Gehirnlappen, der ist wahrscheinlich so groß, dass demnächst da irgendwie Hörner aus der Stirn wachsen, weil der hat schon als Kind und Jugendlicher solche dicken Bücher mehrmals gelesen und dann wieder von vorne angefangen, wenn er mit der Reihe durch war. Also das stimmt.
Und das habe ich früher auch gemacht. Also bei mir, ich habe früher eben ganz viel Karl May gelesen. Das mag nicht wahnsinnig intelligent gewesen sein, aber es war ausgesprochen spannend. Die Bücher waren dick und ich habe mir zum Geburtstag immer nur neue Karl May Bücher gewünscht. Und diese Fähigkeit habe ich aber heute nicht mehr. Also mich so lange auf einen Roman zu konzentrieren, ich glaube, da habe ich abgebaut. Und ich glaube nicht, dass das mit dem Alter zu tun hat, sondern tatsächlich mit der Gewohnheit.
Das glaube ich auch. Und du kannst es eventuell bald wieder trainieren, weil ich habe ja gesagt, lass uns doch mal so zum Jahresanfang, lass uns doch mal über Bücher sprechen, die wir auch mögen und empfehlen. Und bevor wir dazu kommen, dann kann ich dir erzählen, was ich im letzten Jahr wirklich mit Begeisterung gelesen habe. Etwas wäre beinahe dein Weihnachtsgeschenk geworden. Und dann habe ich aber gedacht, nee, wenn man einfach ein Buch findet auf dem Grabbeltisch bei Radio 1, auch wenn es noch original verpackt ist, also es ist jetzt kein gebrauchtes Buch, dann kann man das nicht einfach als Weihnachtsgeschenk schenken. Deswegen schicke ich es dir einfach so, nicht als Geschenk, aber bin gespannt, was du dazu sagst.
Ich bin übrigens nicht deiner Meinung. Ein Grabbeltisch entwertet ein Geschenk überhaupt nicht. Also ganz und gar nicht. Also wenn ich irgendwas sehe und ich denke spontan an dich, dann ist es völlig egal, ob das auf einem Grabbeltisch in einer mit Goldschnitt oder ohne Goldschnitt, das ist dann völlig irrelevant.
Dann werde ich die nächsten Jahre lange vor Weihnachten diesen Grabbeltisch ganz besonders beäugen. Aber was du jetzt bekommst, und du kannst es ja als nachträgliches Weihnachtsgeschenk werten, ist ein Buch, das heißt Land aus Schnee und Asche von, und jetzt ahnst du schon, Petra Rautiainen. Ja, richtig. Finnland 1947. Die Journalistin und Fotografin Inkeri lässt sich in einem kleinen Ort in Westlappland nieder, um den Wiederaufbau des verwüsteten Landes zu dokumentieren. Und gleichzeitig treiben Inkeri persönliche Motive um. Sie sucht nach ihrem Mann, der während des Krieges spurlos in Lappland verschwand. Als ihr ein Tagebuch aus Kriegszeiten in die Hände gelangt, kommen Dinge ans Licht, die für immer im Verborgenen bleiben sollten. Und da habe ich gedacht, Finnland, Geschichte und Politik, das musst du einfach lesen.
Werde ich tun. Ja. Weil mich verbindet ja nun schon genetisch durch meine Eltern, also lange vor meiner Geburt, eine gewisse Liebe, Zuneigung zu Finnland. Warum auch immer, aber sie ist da. Liebe kann man nicht erklären.
Und genetisch, damit meinst du nicht, dass deine Eltern finnische Gene haben, sondern dass deine Eltern dir die Liebe vererbt haben in ihren Genen.
Genau.
Ist gut, dass du kein Evolutionsbiologe bist, sondern Neurologe. Aber als Metapher lassen wir das mal so stehen. Also ich habe im letzten Jahr eine Empfehlung bekommen von jemandem, den ich kennengelernt habe auf der Feier eines Freundes. Und dann, wie es manchmal so ist, entpuppte sich das, dass wir einen ganz, ganz ähnlichen Geschmack haben für gute Science-Fiction-Literatur und fantastische Literatur. Und dann empfahl er mir ein Buch von einem Autor, der heißt Matt Haig, M-A-T-T-H-A-I-G. Und ich habe jetzt vor, und ich glaube, zwei fehlen mir noch, der hat zwei Sachbücher geschrieben und 7 oder 8 Romane. Ich habe jetzt noch diese beiden Sachbücher nicht gelesen und zwei Romane habe ich noch vor mir. Sonst habe ich jetzt alles gelesen, in zwei Urlauben vor allem, aber auch ein bisschen zwischendurch, weil der einfach großartig schreibt und tolle Ideen hat. Ich lese ihn im Original, er soll auch gut übersetzt sein. Angefangen hat es mit einer Geschichte, die ich gelesen habe, von einem Menschen, der geboren wird und der, aus Gründen, die im Buch nicht erklärt werden, eine deutlich längere Lebensspanne hat als alle anderen. Der altert, aber der altert sozusagen in Zeitlupe. Der ist also mit 30, 40 Jahren, sieht er noch nicht mal aus wie 18. Jetzt ist das Tragische, er wird geboren im Mittelalter. Das heißt, irgendwann wird seine Mutter der Hexerei verdächtigt. So geht's schon mal los. Ja. Und natürlich gibt es dann ganz viele Schwierigkeiten, auch große Tragödien. Er erlebt die Pest mit. Er ist unter anderem, spielt er im Orchester von Shakespeare. Das war das Erste, was ich von ihm gelesen habe. Und ich war völlig begeistert. Ja, und dann habe ich mir die anderen Sachen angefangen, langsam zu erschließen. Es gibt ein Buch, The Humans heißt das, wo ein Außerirdischer versucht, Mensch zu sein. Und dann gibt es eine große, wirklich witzige Art zu kommentieren, wie Menschen eigentlich sind und was sie so machen. Es gibt einen Film, wo es darum geht, welche alternativen Leben man hätte leben können, wenn man andere Entscheidungen getroffen hätte. Und ob man sein Leben bereut oder eben nicht. Das heißt The Midnight Library auf Englisch. Ich suche gleich nochmal die Titel auf Deutsch raus. Aber das war wirklich meine große Entdeckung in diesem Jahr. Und es ist erstaunlich, wenn man so viele unterschiedliche Bücher von jemandem liest, dann lernt man natürlich so ein bisschen seinen Stil kennen. Aber die sind alle doch sehr, sehr unterschiedlich. Und das finde ich ganz bewundernswert. Also ich glaube, wenn ich als Schriftsteller wäre, ich wäre bestimmt, naja, ich hätte vielleicht nicht nur so ein oder zwei Tricks, aber mehr als drei weiß ich nicht, ob ich die hätte. Und der schafft es wirklich. Es gibt eins, das hat er aus der Perspektive eines Hundes geschrieben. Und das funktioniert. Eins hat er geschrieben aus der Perspektive eines ziemlich jungen Teenagers. Und auch das funktioniert. Der kann sich einfach toll einfühlen. Genau, also das kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen.
Ich habe dich richtig verstanden. Diese Bücher bauen allesamt nicht aufeinander auf. Das Nein, ist nicht das eine Tetra oder sonst
genau.
was.
Nein, genau. Die Blechtrommel ist nicht der Butt, aber es ist vom gleichen Autor, genauso.
Ja, das ist ja wie in der bildenden Kunst. Ich meine, es gibt Künstler, wenn du ein Bild von denen siehst, dann denkst du, ja, das ist doch der und der.
Ja.
Das ist ja einerseits ganz schön, weil irgendwie er hat eine eigene Sprache, aber er hat eben nur eine. Und wenn du ganz große Künstler hast, also man kann sich jetzt streiten, nicht? Aber wenn du Bilder von Picasso siehst, dann bist du immer wieder irritiert. Wie, das ist auch von Picasso? Oh.
Ja.
Picasso sind in Wirklichkeit 10 verschiedene Künstler und Léger, das ist so einer, der macht immer so Tonnen, das ist eben nur einer. Und insofern ist dann Picasso schon auch eindrucksvoll, weil
ja.
da musst du dreimal hingucken und bevor du siehst, ja stimmt, da ist ja irgendwie ein bisschen von der Sprache ist ja enthalten. Und bei Romanen ist es ja dann ähnlich. Also insofern, ja. Haig, H-A-I-G.
H-A-I-G, genau. Das erste, was ich von ihm gelesen habe, heißt auf Deutsch, wie man die Zeit anhält. Und das andere, von dem ich erzählt habe, wo es um die alternativen Leben geht, das ist die Mitternachtsbibliothek. Aber ich kann wirklich alle empfehlen. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Wenn man sich das Buch Die Radleys besorgt, was ich für ein fantastisches Buch halte, was wie ein Actionfilm ist, der im Kopf abgeht, bitte nicht den Klappentext lesen. Auch nicht die Beschreibung beim Online-Händler. Ja, man, da wird etwas, im Deutschen ist es sogar schon gefährlich, das Titelbild zu lesen, weil da ein Hinweis ist auf etwas, was eigentlich im Buch enthüllt werden soll. Also, wenn jemand Interesse hat an den Radleys, sagt es vielleicht einem guten Freund, einer guten Freundin, und die sollen dann irgendwas übers Cover kleben. Dann hat man wirklich mehr davon. Ich kann jetzt nicht drüber sprechen, was die Gründe sind.
Ja, weil schon klar.
Im Englischen wird es nicht gleich verraten und das war unheimlich toll. Und dann wollte ich es auf Deutsch verschenken und habe gedacht,
sag mal, seid ihr ein bisschen blöd?
Ja, das wäre so wie wenn, keine Ahnung, wenn bei Fight Club irgendwie auf dem deutschen Kinoplakat stehen würde, zwei, die eigentlich die gleichen sind. Da wäre einfach der Gag weg, weißt du?
Ja, oder wenn am Sonntagabend im zweiten um 7:45 vorher eingeblendet würde bei Rosamunde Pilcher Film, sie kriegen sich am Ende. Das wäre ja auch grauenhaft, weil dann wäre man ja, wäre ja jede Spannung raus.
Das würde ja, genau, das ist genau so, weil da ahnt man ja überhaupt nicht.
Nee, genau.
Das,
genau.
Der Landarzt und die Schriftstellerin, die, ja.
Nee, da geht man ja völlig ergebnisoffen durch den Film durch. Völlig
ergebnisoffen, genau.
Wahrscheinlich
hast du sich am Ende.
Genau, und um 21.40 Uhr ist die Spannung, ist der Spannungsbogen auf seinem Höhepunkt und klappt das jetzt, kriegen sie sich oder nicht? Ja, genau. Das ist schon.
Wie Sherlock Holmes, wird er den Fall diesmal endlich lösen? Also, du hast völlig recht. Ich glaube, du hast das Prinzip verstanden. Jetzt aber, du als inzwischen Nichtleser, gab es irgendetwas, Sachbuch, Belletristik, was dich so richtig beeindruckt hat in diesem Jahr?
Moment, halt. Ich als Nichtleser, da verwahre ich mich natürlich.
Romanleser aber inzwischen.
Ja, ich jetzt nicht mehr viel. Also ich habe zwei Dinge, die ich ganz toll finde, aber ich bin da relativ schlicht. Das sind jetzt keine Neuentdeckungen und auch keine Namen, die du noch nie gehört hast. Aber
okay, macht ja nichts.
Ich habe ein Buch gelesen mit wirklich richtig viel Spaß und ich habe es zweimal gelesen, weil manchmal ist es, also ich lese dann zu unaufmerksam und am Ende des Buches weiß ich zwar, wie es ausgeht, bin aber eigentlich unzufrieden, weil ich sozusagen die Zwischentöne nicht ausreichend gewürdigt habe. Und jetzt, wo ich weiß, wie es ausgeht, lese ich es entspannt nochmal und entdecke einfach
auch Farben, da sind wir uns übrigens ähnlicher, als du vielleicht gedacht hast. Das mache ich auch ziemlich oft.
Okay. Und eines dieser Bücher, die ich wirklich zweimal gelesen habe, und das andere, was ich hinterher nenne, vielleicht, falls wir dazu noch kommen, auch, ist von Joachim Meyerhoff. Das ist dieser sehr bekannte Schauspieler. Und der hat über sein Leben, also autobiografisch, ja, das sind keine Romane, aber also das ist einfach, ja gut, autobiografisch, seine Familiengeschichte erzählt. Und das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, war, ich glaube, der Titel heißt sinngemäß, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Also jedenfalls, diese entsetzliche Lücke reicht beim Googlen aus. Und es ist zum Schreien komisch. Es gibt zwei Handlungsstränge, die beide sehr komisch sind. Das eine ist, er will auf die Schauspielschule. Und er kommt auf die Schauspielschule und er kommt nach München. Und dann beschreibt er, wie er zum Schauspieler erzogen wird und wie man ihm das Atmen neu beibringt und wie man ihm alles neu beibringt und wie dann psychologisiert wird. Und er findet das alles zum Kotzen schrecklich und macht sich auf eine unfassbar charmante Weise darüber lustig.
Schön.
Das kann er natürlich auch, weil er ein großartiger Schauspieler geworden ist. Also es ist jetzt ungerecht ihm gegenüber, wenn ich das verkürzt durch mein lückenhaftes Gedächtnis wiedergebe. Und ich habe ja jetzt nicht einen Aufsatz darüber geschrieben, aber dieses Psychologisieren, habe ich in Erinnerung, macht er dann wirklich runter und das auf sehr charmante Weise. Und es ist einfach wunderbar zu lesen.
Super, das klingt toll.
Ja, und der, du kennst das Buch nicht?
Nee. Ich habe gar nichts von ihm bisher gelesen.
Okay, und der zweite Handlungsstrang in demselben Buch ist, dass er von seinen Großeltern erzählt, bei denen er wohnt, seine Großmutter und ihrem neuen Mann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und seine Großmutter ist eben auch eine großartige Schauspielerin gewesen. Und er kommt sozusagen mit der Erinnerung an seine Großmutter dann in der Schauspiel, ach, sind Sie der Enkel von, oh, das ist ja sehr eindrucksvoll und so weiter. Dann beschreibt er seine Großeltern. Und das ist so lustig und gleichzeitig liebevoll, das kannst du dir nicht vorstellen. Also er beschreibt eine Art sozial wirklich eingebetteten Alkoholismus, einen gepflegten Alkoholismus seiner Großeltern. Die fangen morgens damit an, sich die Zähne zu putzen. Das ist soweit ja nicht ungewöhnlich. Und dann spülen sie sich den Mund mit einem Mundwasser, was sie sich speziell haben zusammenmixen lassen von einem Mundwasserspezialisten. Und dann schlucken sie das immer runter, weil es ja auch viel zu schade ist, um es auszuspucken. Und
natürlich,
das ist eben hauptsächlich Alkohol. Und dann zieht sich der Tag, der sehr institutionalisiert ist, der ritualisiert ist vielmehr, zieht sich da durch den Tag, was man eben wann und wie macht. Und zum letzten Sonnenstrahl setzt man sich dann zusammen und trinkt dann den ersten Whisky. Und aber eben immer alles ganz gepflegt. Und also das ist so schön nett geschrieben. Also
das,
und
das
auch der Umgang.
Das muss ich lesen, weil das erinnert mich an meinen Onkel in den USA, ein ausgewanderter Deutscher, dessen schönster Besitztum eine Kuckucksuhr war. Und der immer meinte, es darf erst im Urlaub ab 12 getrunken werden. 12 Uhr mittags. Und dann auch nur ein Smoothie. Ein Smoothie war, wie viel Alkohol, Hauptsache Sahne war mit drin. Also meistens war es eine ganz hart gemixte Pina Colada. Wenn er aber um 11.30 Uhr furchtbaren Durst hatte, dann ging er zur Kuckucksuhr und drehte die Zeiger vor. Aber die Zeiger mussten 12 Uhr zeigen. Da hatte er seine Prinzipien. Also klingt großartig, der Meyerhoff.
Der Meyerhoff ist großartig. Und ein zweites Buch, das habe ich angelesen, das ist natürlich immer ein schlechtes Zeichen, wenn man ein Buch auf dem Nachttisch liegen hat und es liegt 2 Monate später immer noch da. Das ist dann eher schlecht, aber das rechne ich ihm jetzt nicht an, sondern mir. Meyerhoff hatte einen Schlaganfall und er beschreibt eben das Leben mit und nach einem Schlaganfall. Aha. Ist natürlich jetzt meine Hausnummer, aber ich glaube, klar, das ist natürlich lange nicht so lustig, aber wiederum extrem sehr ehrlich bis exhibitionistisch. Aber als erstes Buch empfehle ich wirklich Die entsetzliche Lücke.
Okay.
Wobei ich hin und her überlegt habe und ich kam hinterher nicht mehr drauf, was meint er denn mit der Lücke? Also irgendwann stirbt seine Großmutter, hinterlässt eine solche, aber das, glaube ich, war nicht, wie auch immer. Das ist ein wirklich ganz schönes Buch, in dem er mit wunderbar ironischer, aber stets liebevoller Distanz seine Großeltern beschreibt und eben seine Schauspielkarriere beginnt. Und
hast du den Titel des Buches über den Schlaganfall schon gesagt? Weil ich lese hier, dass es heißt Hamster im hinteren Stromgebiet. Ist das wirklich der Titel?
Ja.
Das
stimmt.
Unfassbar.
Ja, das hängt damit zusammen, dass er beschreibt da im Grunde das hintere Stromgebiet, da meint er sein Gehirn mit. Also im hinteren Stromgebiet hatte er dann ein Problem. Und das meint er damit. Das ist für einen Nicht-Neurologen, also für einen Laien, Also für dich schwer zu verstehen. Weil? Aber ja. Das ist das Buch, genau.
Klasse. Ja, sehr gut. Also Magnus, ja, würde ich sagen, haben wir uns doch beide ganz schön viele Flöhe ins Ohr gesetzt und müssen die jetzt auch lesen. Gut, das Bild war jetzt schief mit den Flöhen im Lesen, aber ist ja auch egal.
Genau. Und in einem Satz empfiehlst du jetzt noch das Buch, was du unbedingt... Also ich möchte von dir noch eines hören. Das muss keine Beschreibung beinhalten, sondern einfach nur... Du findest es genial, ohne zu sagen, warum. Welches Buch muss ich noch lesen?
Jetzt nicht unbedingt eines, was ich im letzten Jahr gelesen habe, sondern insgesamt.
Ja, vielleicht doch im letzten Jahr, wenn dir eins einfällt. Ich kann es nicht kontrollieren.
Ja, also noch eins. Naja, habe ich denn schon alle von Matt Haig gesagt? Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, was ich sonst
Matt Haig scheidet aus.
Es ist ein Klassiker. Mastering the Art of French Cooking von Julia Childs.
Das hat aber jetzt nichts mit Kochen zu tun, zumindest doch, nicht im Sinne von Kochrezepte.
Ist ein reines Rezeptbuch. Aber die Rezepte sind großartig. Das ist eine Amerikanerin, die mit ihrem Mann nach Frankreich gegangen ist und vor lauter Langeweile, ich glaube, er war Diplomat, hat sie gelernt, als Amerikanerin die französische Küche zu lieben und selber zu kochen. Mhm. War dann die erste Fernsehköche in den USA, die groß erfolgreich war. Und diese Rezepte sind, die haben es in sich. Die sind nicht was für Anfänger, aber ich sag mal so, man sollte mit seinem Butterlieferanten schon mal einen Jahresvertrag aushandeln.
Und dann anschließend mit seinem Hausarzt und mit dem Apotheker, der die fettsenkenden Tabletten verordnet.
Genau, das kann nicht schaden auf jeden Fall. Aber man wird ein gutes Leben haben.
So, und ich komme noch wenig überraschend rüber mit Daniel Kehlmann, von dem ist ja alles lesbar, weil der ja eine unfassbar präzise, kurze Sprache hat.
Daniels sind sowieso sehr gut mit Sprache.
Ich lasse das einfach unkommentiert, unbescheiden. Genialität und Bescheidenheit ist ja eine seltene und umso mehr zu würdigende Paarung.
Ja, richtig.
Ich hab von ihm, von Kehlmann und jetzt auch wiederum zum zweiten Mal das Buch Till gehört, also als Hörbuch. Mhm. Und zwar nicht als in verschiedenen Rollen, sondern einfach nur gelesen. Und zwar gelesen von Ulrich Noethen. Und ich finde es total beeindruckend, den Roman, das ist einfach toll, weil er verbindet zwei Dinge, die miteinander nichts zu tun haben. Till Eulenspiegel und den Dreißigjährigen Krieg. Er beschreibt aber eine Welt im Dreißigjährigen Krieg, die ist so unfassbar grauenvoll. Und er beschreibt es so genial, das ist wirklich nicht zu toppen. Es tauchen dann bekannte Gesichter wie der Winterkönig auf und sowas. Und das alles in Szenen, die wirklich so toll beschrieben sind, dass ich es zweimal mir angehört habe. Und Ulrich Noethen tut so, als sei er in Wirklichkeit 10 Ulrich Noethens, weil er nämlich als Till völlig anders spricht als die Königin des Winterkönigs und als Wallenstein und diese Gestalten, das, also er spricht so mit geteilten Rollen, dass es einfach genial ist. Das Buch ist toll. Und als nächstes, das liegt bei Christiane auf dem Nachttisch, das neueste Buch, ich weiß gar nicht, das neueste von Kehlmann, Lichtspiel, wird allgemein auch ganz toll. Und das ist jetzt das. Und dieses Buch werde ich dann als nächstes lesen, und zwar genau in dem Lehnsessel meiner Eltern, mit den Füßen hoch und einem Glas roten Weines an der Seite.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.